Hinsicht. Das ist klar. Interessant ist, was ist der Status dieser Lehre? Ich war in Amerika als Desolate Virgin erschien dieser Video von Madonna, und da war es ein ziemlicher Skandal, und sie war bei King, bei Larry King, und er hat sie gefragt, ob sie nicht schämt sozusagen, wie sie fühlt, dass sie sozusagen sich selbst in ihrem Körper auf diese Weise verkauft. Und der Antwort hat mich sofort beeindruckt. Sie hat gesagt, na schauen Sie, ich kenne Ihr Content nicht so besonders und so, aber ich nehme schon an, was ich so gehört habe. Wir verdienen ungefähr die gleiche Summe Geld, aber was macht das für einen Sinn, sozusagen uns gegenseitig zu kritisieren und jetzt würde ich mich kritisieren. Das heißt, wenn man sagt, dass das Staatssystem eine gewisse Entleerung bedeutet, ein gewisser sozusagen Übergang von Gesicht zur Maske, dann ist es sicherlich richtig, daran zu stehen. Die Frage ist, wie gesagt, der Status dieser Lehre und die Frage nach dem Subjekt und der Strategie dieser Entleerung. Und so wie es Benjamin hier beschreibt, ist es ein bisschen zweideutig. Aber so, wenn man ihre Darstellung folgt, habe ich eher das Gefühl, dass sie eher in die Richtung gehen, dass sie sagen, deswegen Widerstand, ja, dass sie eher sagen, dass das ja im weitesten Sinne so etwas wie Markt oder System oder was auch immer, oder heutige Warenpraxis oder Marktpraxis dazu führt, dass diese Lehre entsteht. Das heißt, das Subjekt dieser Entleerung scheint Markt zu sein. Nun, gleich um auf die Analogie zurückzukommen, ja, nicht wahr, die wir schon mal analysiert haben letztes Mal. Wir kennen diese Entleerung, ja, nicht wahr? Kennen Sie es, ja, nicht wahr? In griechischer Variante. Gleich vergleichen mit, sagen wir, buddhistischen Praktiken. Oder auch für christliche, ja, nicht wahr? Wo man praktisch sein ganzes Leben ritualisiert hat und in sich aus sich eine wandelnde Leiche gemacht hat. Also das war so eine, nicht wahr, das Prinzip des Mönchtums, aus sich selbst eine Maske zu machen, der eigene Körper zur Erstarrung zu bringen und auf diese Weise die Differenz zwischen Geist und Körper sozusagen zu manifestieren. Das Gleiche bei Buddhismus. Ja. Bei Buddhismus ist alles nur die Maske. Gesicht gibt es ja nicht, Körper gibt es ja auch nicht, das sind die Illusionen. Sondern wir haben nur sozusagen das Bewusstsein Buddhas, und das Bewusstsein Buddhas ist mit der absoluten Leere identisch. Wir haben hier ein Modell, das ein bisschen anders funktioniert, nämlich die Leere selbst wird zum Subjekt, und es ist die Leere selbst, die um ihre Entleerung sich bemüht. Das heißt, die Darstellung von sich selbst, das ist eine Selbstwürdigung. Selbstverdienlichung gilt hier als Strategie der Behauptung seiner eigenen radikalen Subjektivität. Ja, weil wenn ich zum Beispiel als Subjekt, als Geist, als was auch immer an den Körper gebunden bin und kann sagen, ich bin ich im Sinne dieses Körpers, der sozusagen durch die Welt wandelt, dann bedeutet es nichts anderes als die Relativierung auch meines geistigen, intellektuellen Anspruchs, ja, weil ich sofort mich sozusagen empirisch ausweise als dieser Träger dieser Subjektivität. Nur scheint es mir, dass diese Star-Praxis nicht aus der Perspektive des Marktes, sondern aus der Perspektive des Star selbst, nichts anderes bedeutet als eine Fortsetzung der buddhistischen und für christlichen Praktiken mit anderen, nämlich kommerziellen Mitteln. Das heißt, wir haben hier mit einer Strategie zu tun, die schon sozusagen Prostituierte, nicht wahr, das neue Klient uns angedeutet haben. Ich verkaufe nicht mich selbst, sondern bestimmte Leistungen. Und wenn zum Beispiel ein Star sein Gesicht verkauft, zum Beispiel für die Werbung, oder bestimmte Posen, bestimmte Körper, bestimmte Situationen, oder sogar bestimmte körperliche Prozesse, ja, nicht wahr, wie diese Leute, die irgendwelche Gummibärchen essen und was auch immer, wo die Verdauung ja, des Stars praktisch als Werbung sind. Wir haben sozusagen eine extreme Herstellung eines Themenbruchs zwischen dem Subjekt dieser Handlung, das seine eigene Verdauung praktisch verkauft an eine Firma für eine gewisse Summe Geld. Er verkauft das nicht sich selbst, sondern er ist sozusagen Verwalter seines Körpers, ist Verwalter seines Images. Er kann diese Image auch wechseln. In diesem Sinne ist er kein Personality. Personality ist immer eine wohldefinierte Haltung. Ja. Personality ist immer ein Charakter. Ja. Sondern Star hat keinen Charakter, hat kein Personality. Das ist alles nur Züge in einem gewissen medialen Spiel. Wobei das, was der eigentliche Körper ist, also zum Beispiel diese ganze Kinder von Madonna und so weiter, also diese ganze Geschichte, sie sind sozusagen, die funktionieren in diesem medialen Raum im Grunde gar ready-made. Wir wissen, dass diese Tochter ja nicht war, ist ja so Superstar geworden von Madonna und wird jetzt mehr fotografiert und bekommt mehr Gage als Madonna selbst. Das heißt, sie benutzt sie praktisch als ready-made, ja, sie hat die ready-made produziert und verkauft jetzt diese Tochter praktisch als ihr Produkt, um für andere Projekte zu bauen. Das heißt, wir haben hier ein Unternehmen und dieses Unternehmen hat kein Gesicht, hat kein Personality, hat keinen Körper, aber gleichzeitig ein Unternehmen ist nicht etwas Inexistentes. Das heißt, wenn man sagt, hinter dieser Maske gibt es ja nichts, dann man fragt nach Status dieses Nichts. Und dieses Nichts sind nichts anderes als bestimmte Strategien. Bestimmte durchaus bewusste Praktiken, bestimmte rationale Kalküle, die ja hinter dieser erstarrten Maske sich ankündigen. Und man kann sagen, dass was Woche zeigt, ist so eine Transaktion. Ja? Die Marilyn Monroe hat ihre Maske und ihr Gesicht zur Verfügung gestellt, er benutzt sie als Gadget. Aber er gewinnt sozusagen keine Oberhand über Marilyn Monroe, er gewinnt auch keine Oberhand über die Industrie, sogar keine reflexive, sozusagen keine weitere Ebene der reflexiven Auseinandersetzung mit der Medienindustrie, sondern vielmehr er sozusagen führt diese Transaktion, die ja stattgefunden hat, zwischen Marilyn Monroe und öffentlichen Raum, ja, sagen wir so, und ihm als Repräsentant der öffentlichen Raum, führt diese Transaktion vor Augen, ja, dass er sozusagen dieses Gesicht nimmt und mit ihm das macht, was ihm gefällt, ja, und das so gefällt, weil er dazu Recht hat, weil sie ihr Gesicht für diese Zwecke zur Verfügung gestellt hat. Das ist aber allerdings keine Attacke oder keine Unterwerfung der Marilyn Monroe selbst, weil sie hat für ihre Plakat auch genug Geld bekommen und eigentlich viel mehr bekommen als der Woche. Ja? Also jetzt vielleicht bekommt er ziemlich viel Geld. Damals, als er diese Plakat oder diese Arbeit gemacht hat, lebt er in ziemlich engen Verhältnissen. Mit Marilyn Monroe überhaupt nicht zu vergleichen. Also nach dieser Madonna-Logik haben wir keineswegs mit Ausbeutung zu tun, ja, oder Benutzung, sondern tatsächlich mit einer Transaktion. Ich würde diesem Gehirn. Und von dieser Geschichte ausgehend kann man den nächsten Schritt machen in Richtung Benjamin. Ich glaube, ich habe das schon erwähnt, dass dieser Verlust der Aura als Effekt der Evolutionstechniken klar stattfindet. Ja. Und da kann man Benjamin hundertprozentig zustimmen. Andere Frage ist, ist das so ein Prozess, der so etwa wie gedacht wird in der Analogie zu Thermodynamik? Und das ist im Grunde die Grundfigur des Benjaminschen Denkens, ja, wie das Denken der damaligen Zeit insgesamt. Alle haben sozusagen unter einem quasi physikalischen imaginären physikalischen Gesetz gedacht, dass es eine unaufhaltsame, in eine Richtung gehende sozusagen Prozessualität und Entwicklung gibt, und zwar von Ordnung Richtung Unterordnung, ja, von Ordnung Richtung Chaos. Ja. Und das schien sozusagen automatisch physikalisch nachgewiesen zu sein. Und im Grunde diese Verlust der Aura ist nichts anderes als Verlust dieser Strukturierbarkeit des Raums, ja, dass sozusagen dadurch, dass die Dinge ihre Orte verlieren, beginnen sozusagen praktisch frei zu zirkulieren, frei zu flottieren, sodass ihr topologischer Status sich ändert. Es ist nicht mehr so, dass wir zu den Dingen gehen sollen, sondern Dinge beginnen zu zirkulieren und kommen zu uns. Ja. Und das wurde gesehen von Benjamin als ein Übergang von der Struktur zum Chaos, ja, oder von der Struktur zur Entropie. Und dieser Übergang von der Strukturierung des Raumes zu einem tropischen Raum hat er sicherlich gedacht als ein Prozess beinahe kultureller Entsprechung oder zivilisatorischer Entsprechung des zweiten Gesetzes der Thermodynamik. Das führt sozusagen zu einer Versinkung in der Entropie. Nun, ich glaube, ich habe das schon erwähnt, dass man eine Umkehrung dieses Verlust der Aura denken kann. Und zwar, wir haben eine Operation, nicht wahr, die eine umkehrende Operation darstellt, und das ist die Operation der Installation. Das ist die Platzierung in einem ausgezeichneten, in einem privilegierten Museum oder sonstigen kulturellen Raum. Wenn man sozusagen alle möglichen ihre Aura schon eingebüßt oder nie gehabt haben, dass sozusagen Objekte in die Installation bringt, wie Fotos in den Videos und was auch immer, die niemals sakrale Orte schauen, bekommen diesen auratischen Status. An dem Moment, an dem sie installiert werden und ins Museum gebracht werden, ist eine topologische Situation wiederhergestellt, die uns dazu zwingt, in die Installation zu kommen und diese Installation zu besuchen. Dabei interessanterweise entfallen die beiden Grundbedingungen, die bei Benjamin zu finden sind, für den Verlust der Aura. Erstens, die Installation ist per Definition nicht transportabel. Er sagt, es gibt sozusagen zwei Elemente, Transportabilität und Reproduzierbarkeit, und die sozusagen bilden eine Einheit und verursachen den Verlust der Aura. Installation, schon der Name sagt, kann nicht transportiert werden, weil die site-spezifischen Veränderungen des Ortes sozusagen affektiert die Struktur der Installation selbst. Und zweitens, sie ist interessanterweise auch nicht abbildbar, das heißt nicht reproduzierbar. Obwohl in der Installation Bilder benutzt werden, als Struktur, als Raum, kann man sie nicht reproduzieren. Alle Reproduktionen geben zwar einen Einblick in diese Installation, aber diese Reproduktions-, das heißt Wiederholungsfunktion, ist einfach nicht da. Es genügt ja, die Kataloge von seinen Dokumenten anzuschauen. Es gibt kein einziges Bild, das annähernd eine Auskunft darüber gibt, was in der Installation, die jeweilige Installation tatsächlich zu finden ist. Es gibt irgendwelche Fotos oder Zeichnungen, Dokumentationen und so weiter, die funktionieren zwar als Hinweise und Beschreibungen, sie funktionieren aber niemals als Abbildung. Und das bedeutet schon, dass wir im Falle der aktuellen Installation weder mit Transportabilität noch mit Reproduktion zu tun haben und auf diese Weise in einen Zustand kommen, der praktisch die Situation wiederherstellt, die Benjamin als auratischer beschreibt. Dann fahren wir sicherlich nicht nach Italien, ja? Sondern wir fahren nach Kassel. Und es ist sicherlich keine wunderbare Landschaft, sondern ein ziemlich potenzieller Stadt. Und trotzdem ist die topologische Figur und die Erfahrung selbst absolut die gleiche. Wir fahren hin, besuchen das, sind entweder fasziniert oder enttäuscht und kehren zurück. Das heißt, wir vollziehen diese Pilgrimage, diese sozusagen fast Busfahrt, ja, im Grunde, was im Grunde Benjamin als auratischer versteht. Ja. So im Grunde Besuch von Dokumenten unterscheidet sich, Besuch von Biennale unterscheidet sich nicht von dem, was man schreibt. Nun, wenn man diese zwei Überlegungen zusammenbringt, da kommen wir vielleicht zur dritten Überlegung. Die dritte Überlegung besteht darin, dass wir uns fragen, wie funktioniert diese Entleerung? Und in welchen Beziehung diese Entleerung zu Marktbedingungen und zu ökonomischen Bedingungen steht? Wir können sagen, dass das Museum oder die Installation ist so wie eine Heterotopie, wenn man Foucault'sche Termin benutzt. Das heißt, ein Ort, der sozusagen aus einer allgemeinen vernetzten Zusammenhang der Welt herausgenommen wird und unter anderen Bedingungen gestellt wird, als die Bedingungen, unter denen andere Orte funktionieren. Wo andere Orte zum Beispiel Dinge untergehen oder verschwinden oder unkontrollierbar sich ausbreiten oder zirkulieren und so weiter und so fort. Und zwar, man rechnet mit ihrem Untergang, man rechnet mit ihrer Zeitweiligkeit. Im Museum werden sie, oder Institutionen werden sie auch bewahrt, da werden spezifische Orte geschaffen, wo diese Dinge sozusagen ein anderes Schicksal erleben dürfen, als das Schicksal normaler Dinge in der Außenwirklichkeit. Und diese sozusagen heterotopischen Bedingungen, sie sind tatsächlich nicht weit entfernt, da hat Herr wiederum recht, der Foucault, sie sind nicht weit davon entfernt, wie sie im Kloster waren, in der Kirche. Das heißt, wir haben bestimmte Strukturen, die dem Gang der Dinge auf eine künstliche Weise entrückt sind. Ja, die eine privilegierte oder spezifische Position gestellt werden in Bezug auf das Ganze, die heterotopisch geworden sind in Bezug auf das Ganze. Und in diesen Strukturen, innerhalb dieser Orte, kommen wir zu Prozessen, und dann kommen wir zu Vorgängen, eben auratischen Vorgängen, die wir ins gesamte Wirklichkeit nicht kommen. Jetzt kann man sagen, dass der Star etabliert sich in so einem Medienraum. Dieser Medienraum ist der Raum der öffentlichen Privilegierung mit Bodyguards, mit dieser ganzen Struktur und sozusagen der Aufbewahrung und Sicherung. Bildet so wie ein medienpolitischer Raum, indem der Star diese Praktiken, sozusagen mystischen Praktiken der Selbstentleerung, in Ruhe nachgehen kann. Ja? So wie es zum Beispiel Michael Jackson oder viele andere, also kauft sein Anwesen, alles ist bewacht, Es gibt Geld, es gibt Bodyguards, es gibt Sicherung, es gibt von allen Seiten sagen Abschirm und Abschottung. Es sind fast klösterliche Bedingungen da. Nicht zufällig ist er auch beschuldigt worden, pädophil zu sein, wie es im Kloster überhaupt auch typische Anschuldigung ist für ein Klosterleben. Also er schafft dieses Klosterleben, in diesem Klosterleben entsteht diese Aura. So kann man sagen, dass der Verhältnis zu Markt ist ein kompliziertes Verhältnis. Das heißt, damit, dass da in eine Situation versetzt wird, dass er seine Aura produzieren kann, muss er zunächst einmal gerade aus diesem Warenverkehr, gerade aus diesem Fluss, ständigen Fluss des Marktgeschehens entrückt werden. Durch bestimmte Systeme der Privilegierung, so wie zum Beispiel Kloster oder Museum, isoliert werden von einem allgemeinen Kompetenzen oder von einem auch allgemeinen Warenverkehr. Man kann Museumswerke zum Beispiel auch nicht verkaufen, sie sind sozusagen aus dem Warenverkehr herausgenommen. Bis zu einem gewissen Sinne ist der Star als Figur ja, aus dem Warenverkehr herausgenommen. Erst nachdem er rausgenommen ist, kann er anfangen, sein Gesicht zu verkaufen. Man kann sagen, dass was ist die Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt Fotos, jetzt kommt Benjamin zu, dass die Fotografien oder Reproduktionen von Mona Lisa etwa diese riesige Verbreitung, kommerzielle Verbreitung bekommen. Ich würde sagen, die Voraussetzung dafür ist gerade die Tatsache, dass die Originalität von Mona Lisa und ihr Platz absolut gesichert wird. Als die damals geklaut worden ist, ja, war die ganze Geschäft sofort sozusagen kam in Frage. Das heißt, die Entrücktheit und Kommerzialisierung bilden ein relativ komplexe Struktur, wo die Möglichkeit sozusagen zu etwas als Ware anzubieten, dadurch bedingt wird, dass bestimmte Mechanismen, die nicht unbedingt Mechanismen des Marktes sind, interessanterweise. Das sind weitgehend auch andere Mechanismen. Man soll ja nicht vergessen, dass die Kirche und der Staat und das alles sind nicht aus dem Markt und durch den Markt entstandene Institutionen, die letztendlich diese Ikonen tragen und diese Bilder tragen. Das sind Mechanismen, die zunächst einmal bestimmte Dinge entziehen, dann aber eine Situation schaffen, wo die, so wie auch Ablasshandel oder Kopienhandel im Mittelalter. Im Grunde, wenn wir uns fragen, was ist die Entstehung der Massenkultur? Ja? Die Massenkultur entstand durch die Konterreformation. Ja? Als sozusagen die katholische Kirche begonnen hat, die europäischen Märkte mit billigen Madonnenbildchen und so weiter zu überschwemmen. Ja? Das sozusagen ein Iconoklasmus seitens der protestantischen Bewegungen hat zwar ein Überangebot an billige Ikonenbilder, an billige Reproduktionen und das war der Moment, an dem das alles entstanden ist. Genauso kann man sagen, dass die Geburt der Massenkultur war nicht wahr, antikommunistische Bewegung. Ja, in dem Moment, an dem sozusagen Kalter Krieg beginnt und sozusagen Kommunismus ein ästhetisches Programm sozusagen formuliert, wird sozusagen die westliche, also kontraästhetische, kontraprotestantische Welt sozusagen mit Waren überschwemmt, ja, die letztendlich auch tatsächlich, wie auch in der Zeit der Kontrareformation, die protestantischen Länder völlig in ihrer eigenständigen Haltung de facto auflösen, ja, genauso wie die Sowjetunion aufgelöst worden war durch die Waren und Überangebot des Konsumkultur des Westens. Also wir haben entstehen. Massenkultur hat immer diesen eher ideologischen Grund, eher sozusagen Abwehr bestimmter asketischer Programme. Nur, sie hat auf der anderen Seite, und das ist sozusagen die prekäre Balance, sie hat diese asketischen Geschichten zu ihrer Voraussetzung. Weil während diese asketischen, sich sozusagen entziehende, sich entleerende Vorgänge und Orte überhaupt nicht da, wäre auch nicht möglich, diese Massenreproduktion zu veranstalten und sozusagen das zu verkaufen. Das heißt, wir haben nicht eine Bewegung, wie Benjamin beschreibt, sondern wir haben ein kompliziertes Spiel zwischen Auretisierung, das heißt Entzug aus dem Warenverkehr, asketischer Praxis. Und Benjamin ist nichts anderes als ein gutes Beispiel dafür, weil er unterscheidet sich in nichts von Madonna oder Marilyn Monroe im heutigen Status. Es ist sozusagen eine Ikone des Intellektuellen. Und wenn man zum Beispiel, ich war bei der Eröffnung dieser Veranstaltung, also bei Feier, ich habe so eine Rede gehalten bei Feier, zu, ich vergesse immer die Daten, entweder war es der 100. Geburtstag oder 50. Jahrestag des Todes, und das war so Porbu. Dann ist es so eine Anlage eingerichtet hier in Porbu, das sozusagen ihm gewidmet ist, und das ist eine der kitschigsten Veranstaltungen, die ich überhaupt in meinem Leben gesehen habe. Und das dann liegt absolut auf der Linie der Massenkultur. Man muss sogar wie in Disneyland irgendwo so kriechen, ja, durch ein Rohr, ja, also, um dann von einer bestimmten Position mehr zu sehen. Es ist Wahnsinn. Nun, die Sache ist also so, dass wir auf der einen Seite diesen Entzug haben, auf der anderen Seite Entkommerzialisierung und Rekommerzialisierung. Wir haben nicht einen homogenen kommerziellen Raum, sondern wir haben sozusagen Strategien, die ständig in eine und andere Richtung gehen, und die bedingen sich gegenseitig. Also gerade die asketischen Haltungen, die ja dem Markt widersprechen, bieten die Möglichkeit, und nicht weil sie von Anfang an marktorientiert sind, sondern gerade weil sie dem Markt widersprechen, je radikaler sie das tun, desto besser, einer sekundären Kommerzialisierung, die ein Handel ist, nicht im Sinne der Verwandlung der Figur selbst in die Ware, sondern sozusagen alle Elemente dieser Figur als eine körperliche. Also im Grunde, niemand, der mit Benjamin handelt, hatte irgendwelche Gedanken darüber gemacht, ja, was er eigentlich geschrieben hat oder was er angedacht hat und so weiter. Sondern man zitiert das und jenes, man kopiert die Brille und so weiter, und man hat diese Figur und so weiter. Und sozusagen schafft Accessoires, ja, aus dieser Figur. Und diese Kultur der Accessoires, des Souvenirs, ja, den Andenken, also eine typische kontrareformatorische, katholische Massenkultur, die funktioniert immer auf die gleiche Weise und hat im Grunde immer die gleichen Voraussetzungen. Deswegen denke ich, dass wenn man das da Situation Stahlsituation analysiert, muss man wirklich sozusagen Grundfiguren, ja, etwa der Subjektivierung, der Selbstentleerung, der Entdeckung der eigenen Subjektivität als Nichts, ja, als Leere und so weiter, und dann das Verhältnis zwischen diesen Figuren und der Außenwelt betrachten. Und ich würde sagen, das ist ein wiederkehrendes Verhältnis. Wir haben ein Muster, das sozusagen Jahrtausende funktioniert nach wie vor. Ich glaube, ich habe hier erzählt, unter anderem einen Eindruck meiner Reise nach Peking. Also dieser buddhistische Tempel, ja, und wenn man in letzter Hof kommt, dann sieht man riesige, wirklich bezaubernde Aussehende, auch so ein bisschen erschreckend aussehende Skulptur von Buddha. Die ist aus einem Stück Holz gemacht und es ist absolut riesig. Und da gibt es einen goldenen Buchstaben, so eine Unterschrift. Dieser Buddha ist eingetragen in Guinness Book of Records. Und es ist eben genau dieses Verhältnis. Ja. Das heißt, wo das Bewusstsein Buddhas ja absolut entrückt ist, dort ist sein Körper sozusagen eingetragen. Und beide Bewegungen vollziehen sich gleichzeitig, sind aber nicht die gleiche Bewegung. Das möchte ich betonen. Es ist nicht der gleiche Mechanismus, sondern es ist eine Konstellation, die in sich sehr paradoxal und widersprüchlich ist und nicht aus einem Mechanismus heraus interpretiert werden kann. So würde ich das sehen. Also jetzt als Kommentar. Also Kommentar ist wirklich die Frage, wenn man ist ja damit einverstanden, dass es eine Maske ist, man ist jetzt verstanden, dass es eine Lehre ist. Man fragt sich aber nach Vorgängen, die diese Konstellation ermöglichen. Na gut. Gibt es ja weitere Jemanden?
Also dann schon, so hat es schon immer auch einen Aspekt von der inneren, von der selbstgesteuerten Erklärung.
Ich denke.
Also im Prinzip das, was bei Baudelaire Dandy macht.
Absolut.
Also eben ja auch die Maske ins Rollenbild.
Ja, absolut. Absolut. Ich denke, deswegen frage ich mich, warum aber das ist ein guter Vergleich. Ja. Was, bei Benjamin geht von Baudelaire aus.
Ja, aber dieser ingesteuerte Aspekt, wäre ja dann nicht massenkulturell, sondern aristokratisch. Ich meine, das wäre ja zutiefst aristokratisch. Wenn ich von der Praxis ausgehe.
Ja, absolut. Absolut. Was heißt aristokratisch? Das heißt, wir sind sozusagen, jeder, der in die Gesellschaft kommt, ja, und ich denke, das ist eine große Illusion einfach von rousseauistischen und sonstigen Gedanken. Das war ein Grundfehler von Marx, ja, wobei Marx in fast allem Recht hatte, aber da, in dem Punkt nicht. Die Vorstellung, dass irgendwann war die Gesellschaft homogen und dann ist die gespalten. Ja. Und wenn man sich vorstellt, dass irgendwann war die Gesellschaft homogen und dann ist die gespalten. Und ich denke, von der Figur ist Benjamin auch sehr weitgehend beeinflusst. Dann sucht man quasi automatisch nach einer sozusagen, nach der Verbindung, ja, nach einem Mechanismus, der sowohl Mechanismus der Spaltung wie auch tendenziellen Mechanismus der Wiedervereinigung sozusagen der Gesellschaft sein könnte. Das ist der Klassenkampf. Ja, bei Marx ist man skeptisch wie Benjamin, dann geht man nur sozusagen unter, aber wahrscheinlich findet es nicht statt. Allerdings denke ich, dass es ein Fehler ist. Es ist so, dass wir in einer gespaltenen Gesellschaft immer kommen, die Gesellschaft ist immer gespalten. Wir kennen keine einzige Gesellschaft, wirklich. Auch die älteste nicht, wo wir nicht zwischen Sakral und Profan unterscheiden können. Wir kennen keine Gesellschaft, die in irgendwelchem Sinne homogen wäre. Das heißt, eine Gesellschaft ohne Heterotopie, eine Gesellschaft ohne Heterochronie, das heißt ohne Sakralzahl. Solche Gesellschaften kennen wir de facto nicht. Das ist eine rousseauistische Illusion, dass es solche Gesellschaften überhaupt gibt oder gab. Ist es aber solche Gesellschaft immer da, das heißt, sie ist immer gespalten. Und man kann diese Spaltung beschreiben als eine sakral-profan, aristokratische Spritte, also Gott. dann haben wir immer die Optionen, in eine oder andere Richtung zu gehen. Und, oder zunächst einmal in eine und dann die andere. Ja. Das heißt, wir können immer um die Grenze herum, um die Spaltung herum spielen. Also das ist im Grunde die Freiheit, die wir haben. Es gibt nicht diesen Marktdeterminismus für das. Es gibt nicht diesen Marktdeterminismus, weil auch in einer extrem marktorientierten Gesellschaft, in der wir tatsächlich leben, haben wir immer noch und immer wieder Figuren, Traditionen und Möglichkeiten einer anderen Verwendung diese Grenze, ja, wie in der und so weiter. Das heißt, getragen von anderen Traditionen, getragen von anderen und so weiter. Gehe ich in diese Richtung, möchte ich zum Beispiel dann einen Erfolg haben. Zum Beispiel, man geht sozusagen eine Sekte, ja, man geht irgendwo in die Berge, ja, man geht, ja, das ist eine Möglichkeit, macht eine kommunistische Gesellschaft. Dann irgendwann beginnen sie zu stagnieren. Ja. Und es ist interessanterweise, dass diese kommunistische Gesellschaft dann immer zweierlei vorgeht. Entweder bringt sie sich um, beziehungsweise bringt alle anderen um, wie Aum Shinrikyo in Japan, oder beginnt sie zu verkaufen. Ja. Allerdings, die beiden Optionen sind frei. Man braucht sie nicht zu verkaufen, es gibt keinen Zwang, sie zu verkaufen, wie in dem Mumsektor zum Beispiel. Man kann genauso wie Aum Shinrikyo sich auch umbringen oder alle zum Beispiel andere umbringen, die nie dazu gehören. Man soll nicht unbedingt sie zum Benach konvertieren wollen, das genügt sie zu ermorden. Und das bedeutet, dass wir im Grunde immer die Optionen haben. Ja, es geht nicht um ein System, ein geschlossenes homogenes System und dann um eine Suche nach einem Widerstand außerhalb dieses Systems, ja, die Suche ist immer schwierig, sondern vielmehr würde ich behaupten, dass wir sozusagen in der Spaltung leben, dass wir leben in einer Gesellschaft, die primär nicht homogen, sondern primär gespalten ist und primär uns die Möglichkeit gibt, mit dieser Spaltung, mit dieser grundsätzliche Heterogenität, die ja immer schon da ist, in eine oder andere Richtung umzugehen. Die Tatsache, dass die Mehrheit der Bevölkerung meistens unter bestimmten Bedingungen eine Möglichkeit wählt, ist kein Argument in eine oder andere Richtung. Weil wir als Denkende sind wir nicht demokratisch. Wir entscheiden nicht für die Gesellschaft, wir entscheiden für uns selbst. Wenn man für die Gesellschaft entscheidet, dann ist es ganz klar, dass man gegen die Mehrheit nicht vorgehen kann. Und dann ist es ja sinnlos, nach irgendwelchen Widerständen überhaupt zu suchen. Ja, weil die Mehrheit ist halt Mehrheit. Aber als Denkende entscheiden wir nicht für die Gesellschaft, sondern für uns selbst. Und der Einzelne hat immer eine Wahl. Weil der Einzelne ist nicht in einer homogenen, aber in einer heterogenen. Und dann lebe ich in einer Gesellschaft, in der eine Möglichkeit des Entzugs als Künstler, als Philosoph, als Sektierer, als Mörder, als das und jenes immer habe. Na gut, und dann kann ich damit umgehen. Ja? Ich kann sagen zum Beispiel, bis zu einem gewissen Grad ziehe ich mich zurück, also wie Beatles gemacht haben, dann verkaufe ich mich. Oder ich ziehe mich zurück und dann nehme ich den goldenen Schuss. Ja, oder so. Ja, die Möglichkeit ist immer da. Es gibt immer Wahlmöglichkeit für den Einzelnen. Ja? Und wir sprechen letztendlich von der Einzelnen. Weil der Star ist der Einzelne, es ist keine Gesellschaft, es gibt keine Gesellschaft des Stars. Ja? Das hat übrigens gedacht, Andy Warhol gerade, also jeder wird berühmt finden. Er hat gedacht, wie wäre es, wenn die ganze Gesellschaft Gesellschaft des Tanz wäre. Aber wir sind nicht in dieser Gesellschaft. Wir sind in der Gesellschaft, in der strukturell die Mehrheit keines Tanz sind. Ja? Das Tanz ist der Einzelne. Deswegen sprechen wir über die Einzelnen. Und ich denke, das ist das Problem, mit Benjamin'scher Rezeption von Baudelaire. Baudelaire war sehr strategisch. Das wissen wir alle. Er lebte in einer Situation, in der wir auf der einen Seite Monarchie hatten in Frankreich und eine Strukturen, Akademie und so weiter und so fort. Es gibt diese berühmte Geschichte, als er Akademiemitglied sein wollte, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, und so abgetragenen Kleider und so weiter alle Akademiker besucht hat, um sich vorzustellen und so weiter und so fort. Das heißt, auf der einen Seite, und sie waren alle Monarchisten, ja, der war Monarchist, genauso wie Balzac und so. Das heißt, sie alle gingen ins aristokratische Linie auf der einen Seite. Auf der anderen Seite in einem Spannungsverhältnis zu Bürgertum und zur Möglichkeit, durch diesen Entzug zu provozieren und sich auf den Markt zu bringen. Ja? So zum Beispiel wie Le Fleur de Mal. Durch einen Skandal und so. Weil es auch damals gesagt hat. Aber der Unterschied ist der, dass der Weise macht nur das eine. Und Baudelaire machte das beide. Und das hat beides. Und das hat, glaube ich, Benjamin übersehen. Ja? Er hat übersehen, dass die Strategie von Baudelaire nicht nur eine Strategie eines komplizierten Spiels mit dem Markt war, sondern eine genuine Benutzung und eine sehr reflektierte Benutzung dieser beiden Möglichkeiten. Ja? Er hat diese Spaltung in der Gesellschaft, diese Heterogenitäten sehr gut verstanden. Also das Künstler des modernen Lebens ist nach wie vor ein vorbildlicher Text, ja. Weil gerade diese Spaltung beschreibt. Er beschreibt, es ist nicht möglich, irgendetwas zu malen, was nicht zusammengestellt wäre. Ja. Weil die Gesellschaft ist fragmentiert, ist von Anfang an heterogen. Also alles, was ich als Bild mache, ist eben immer zusammenstellen. Zumindest zwei Elemente. Und ich glaube, das Problem bei Benjamin leider, ja, das kommt von Adorno und so, er dachte schon in diese Richtung, Heterogenität und Fragmentation und so weiter, aber ich glaube, unter dem Eindruck von Adorno hat er immer versucht, so etwas wie eine übergreifende Theorie zu schaffen. Und das ist gerade die Schwäche, weil eine solche übergreifende Theorie ist nicht besonders intelligent, wenn sie von dieser gesellschaftliche Homogenität von diesem einen einzigen Mechanismus ausgeht. Das ist kein wichtiges Bild.
Also, wie wir sie jetzt skizziert haben, haben wir eigentlich in unserer Gesellschaft zwei konkurrierende Modelle für das Sakrale, eben einmal die Hochkultur und einmal die Massenkultur. Und beide versuchen so eine Selbsterklärung irgendwie als Strategie. Und dann hat man ja aber doch das Gefühl, also wenn man es als Konkurrenz zeichnet, dass die Massenkultur wesentlich erfolgreicher ist und in ihrem, also das Star-System der Massenkultur wesentlich besser funktioniert vielleicht als das der Hochkultur. Und ob das nicht vielleicht auch damit zusammenhängt, dass gerade eher der Raum des Vergleichs in der Hochkultur an dieser Strategie der Entleerung hindert.
Naja, ich denke, dass wir ich habe argumentiert im Sinne der Orte, aber man kann argumentieren im Sinne der Heterotopie, aber man kann argumentieren im Sinne der Heterochronie. Man kann sich fragen, in welcher Zeit ein Künstler zum Beispiel, wenn wir über Massenkultur sprechen, überhaupt agiert. Und wir können sagen, dass die Massenkultur agiert im Jetzt, ja, im Präsens. Das heißt, wir haben einen jetzigen Zustand, jetzige Quote und in Bezug auf die eine Konkurrenz. Das hat mit einem gewissen Ehrgeiz und mit einem gewissen Anspruch zu tun, sich hier und jetzt als erfolgreich zu etablieren. Wir können aber auch feststellen, zusammen mit, sagen wir, das ist eine der feinsten Bemerkungen, denke ich, ja, was diese ganze Geschichte anbelangt, später Greenberg. Es gibt einen absolut genialen Text von ihm. Es ist sehr, sehr schwer aufzutreiben, merkwürdigerweise. Heißt Homemade Aesthetics. Das sind die Gespräche, die er einige Jahre vor seinem Tod in Schnitt geführt hat. Und es gibt so eine kleine Auflage, ich habe lange Zeit gesucht, habe es gekauft inzwischen, als ich in Harvard war und gelesen. Und das ist eine sehr, sehr feine Analyse und er sagt unter anderem, er führt das nicht in diese Richtung, die ich jetzt das führen würde, aber er sagt, das Problem der Künste unter den massenkulturellen Bedingungen ist, dass die Künste systematisch unterfordert werden. Wir sind in einer Situation, wo Wissenschaftler und Techniker sind wesentlich überfordert. Von ihnen wird verlangt, dass sie sich mehr anstrengen und ständig mehr produzieren, als sie es eigentlich können. Wobei von den Künstlern wird ständig gefordert, dass sie die Dinge schlechter machen, als sie es können. Und dass sie sozusagen noch, dass sie verständlicher werden, dass sie einfacher werden, dass sie weniger impliziert werden und so weiter und so fort. Und unter einer gewissen Perspektive kann man überhaupt die Hochkultur, die Avantgarde, als eine Revolte gegen die Unterforderung sehen. Und diese Revolte gegen die Unterforderung setzt einen anderen Ehrgeiz voraus. Das heißt, Ehrgeiz des Vergleichs nicht mit dem Geschmack des Publikums, sondern mit einer gewissen Tradition. Das heißt, die Einführung schlicht und einfach eine andere Zeit. Und dementsprechend auch eines eigenen Raums. Das heißt, man kann sich fragen, komme ich jetzt auf dem Markt gut an? Man kann sich fragen, komme ich ins Museum, werden über mich Bücher geschrieben, reihe mich ein in eine gewisse Tradition der großen Geister oder der großen Denker oder der großen Künstler und so weiter. Und wir wissen ganz genau, dass diese zwei Arten von Ehrgeiz oder diese zwei Arten von Anspruch zu divergierenden Strategien führen. Wir kennen Künstler, die extrem erfolgreich sind auf dem Markt und fast nie ins Museum kommen. Wir kennen die Künstler, die sich in die Kunstgeschichte eingeschrieben haben und so weiter und die verdienen praktisch kein Geld. Es ist immer lehrreich zu sehen, wenn man den Kunstbetrieb auf der höchsten Ebene betrachtet, wie bettelarm die berühmten, also wie sozusagen finanziell ruiniert die berühmten Künstler sind, von denen wir annehmen würden, das sind ja auch finanzielle Erfolge, das ist nicht der Fall. Die ganze konzeptuelle Kunst rentiert sich überhaupt nicht und Installationen meistens auch nicht. Und das nicht und jenes nicht. Ja. Und vieles ist um nichts herum gebaut. Ja. Wie das ganze Imperium von Donald Schadert, nachdem er wirklich an dem Tod war, hat sich herausgestellt, dass diese Millionen gar nicht existiert haben, sondern es war nur ein riesiges Minus. Und ein ganzes Gelände von Telefon und ich weiß nicht, der dann gescheitert hat. Aber es ist alles einer. Ja. Allerdings, wir kennen Donald Schadert. Und Art und Language und so weiter. Alle Leute, die übrigens nicht mit ihrer Kunst Geld verdient haben. Und Duchamp hat gesagt, ja, nicht wahr, der eigentliche Erfolg kann nur der Künstler haben, der sein Geld nicht mit seiner Kunst verdient. Die gleiche Meinung war Bataille und viele andere, ja, nicht wahr, nicht zufällig war ein Bibliothekar und wollte mit seinen Büchern nicht Geld verdienen, mit seiner Philosophie. Und zwar nicht, weil er gegen Geld war, sondern weil sie gedacht haben, sie werden nicht berühmt. Ja, das ist interessant. Es gibt interessante Aufzeichnungen über Gespräche zwischen Dalí und Duchamp, wo Dalí, der aufgewachsen ist sozusagen und sich entwickelt hat, im ganzen Milieu, hat immer gesagt, also ich habe viel Geld und der wird berühmt. Duchamp hat sie am meisten geschätzt und der anlebende Künstler sozusagen auch sehr massiv und sehr unterstützt. Das heißt, es gibt divergierende Strategien, es gibt divergierende Marktstrategien, abhängig davon, ob man welche Vision man hat von dem eigenen Erfolg. Das heißt, welche Kriterien man zu sich wählt als Kriterien des eigenen Erfolgs. Und da wir in einer Spaltung leben, eine gewisse Spaltung zwischen, würde ich sagen, Markterfolg und eine symbolische Einreihung in diese heterogene Zeit, im Grunde in eine sakrale Zeit, das muss ja alle Zeit sein, ist eine neue Ausgabe sozusagen der sakralen Zeit. Dann die Strategien sind sozusagen auch unterschiedliche. Jetzt aber kommt die nächste Frage, und die nächste Frage ist die spannendste, ja, und die betrifft ja die Leute wie Madonna und so weiter. Sie fragen sich, das, was sie machen, wo kommt es hin? Ich denke, dass Madonna, aber wahrscheinlich auch Marilyn Monroe und so, die haben gedacht, irgendwann kommen sie in die Hofkultur. Weil ihre Strategien waren auch zum Teil darauf ausgerichtet, nicht so zu sein wie alle anderen. Ja? Und diese nicht so zu sein wie alle anderen unter Umständen zum eigenen Nachteil, ja, können nur diktiert werden von der Hoffnung, dass es irgendwann so wie etwa wie ein Museum der Popkultur entsteht. So etwas wie ein Archiv. Und in diesem Archiv kriegen sie schon ihre Position. Das heißt, es ist antizipieren eine mögliche Einreihung in eine Ahnenreihe, die es momentan vielleicht noch nicht gibt, ja, aber mit den Stellen, der sie eigentlich rechnen. Das war sehr, sehr deutlich zum Beispiel zu sehen beim früheren, sagen wir, bei erster oder zweiter Welle. Naja, das beginnt wirklich mit der zweiten Welle massiv. Das Cinematografie am Anfang des Jahrhunderts. Ja. Es waren keine Filmotheken, es waren keine Museen, es war nichts. Allerdings gab es ja schon Filmemacher, die ganz bewusst davon ausgegangen sind, dass sie ins Museum kommen, wie die Gewerter, wie Dreher, ja, wie andere. Und die von Anfang an mit dem Misserfolg beim Publikum rechneten, in der Hoffnung, dass in einigen Jahrzehnten es wird so etwa wie eine Geschichte der Filmkunst geben und dann bekommen sie einen prominenten Platz. Und interessanterweise, die Rechnung ist aufgegangen. Also, diese Rechnungen gehen sehr oft auf, ja, sogar meistens. Ich denke, dass dass fast alle Strategien eigentlich reüssieren. Ich denke überhaupt nicht, dass es. Also es gibt Strategien, die scheitern, aber die absolut meisten, vielleicht 99% reüssieren. Nur die Frage ist, wie waren sie konzipiert und ob das Kriterium des Erfolgs, das dem Künstler vorgeschwebt hat, auch unser ist. Ich glaube, die Diskrepanz ist nicht so, dass man sagt, er hat was versucht und dann gescheitert, sondern er hat Kriterien des Erfolgs, die wir nicht teilen. Ich würde das so sehen. Ja. Wir würden das nicht als Erfolg sehen, obwohl er das Erfolg gesehen hat. Und es ist nie auszuschließen, dass irgendwann die sozialen Kriterien des Erfolgs sich so ändern, dass sie irgendwie nachträglich doch ihn bestätigen. Ja. Das passiert jetzt mit Norman Rockwell und vielen anderen. Also die Idee, so zu malen, als ob es eine Farbfotografie ist, war sein Ziel. Jahrzehntelang war das belächelt. Ja. Jetzt beginnt es sozusagen, die Gesellschaft das kommt dazu, zu denken, dass es ein interessantes Kriterium ist. Und irgendwie muss man schauen, ob er wirklich nicht realisiert hat und ob es nicht irgendwelche Konsequenzen hat. Und das ist interessant, weil Norman Rockwell extrem realisiert hat auf dem Markt. Nie geschafft hat das Grundsystem. Gleichzeitig aber absolut davon überzeugt war, dass er es schafft. Und in allen seinen sozusagen Texten und so weiter hat er viel geschrieben, sich nur verglichen hat mit Ed Reinhardt. Ja, das heißt mit der radikalsten Minimalisten seiner Epoche. Ja. Und er hat gemeint, dass seine eigene Radikalität ist genauso die, wie wie bei Ed Reichardt. Und es gibt auch so Briefwechsel zwischen ihnen. Es gibt übrigens von Ed Reichardt so Bilder, die in seinem Stil gemacht sind, Norman Rockwell-Stil. Das ist generell ist interessant. Und das war auch der Grund, warum. Es gibt zum Beispiel bei einer Serie bei Norman Rockwell so ein Typ, ein typischer Amerikaner, der schaut sich die Bilder an. Es geht zur Kunstausstellung. Das ist Pollock, das ist Ed Reinhardt und noch jemand. Ja. Das sind seine Kumpels, ja. die also so einschauen. Und er sieht, man kann ihn sozusagen von vorne sehen. Und man sieht ihn schauen, sie hat sozusagen bewundert diese Bilder. Und jetzt plötzlich ist er in Guggenheim und wird im Grunde in der gleichen Reihe genannt. Das heißt, plötzlich dieser Anspruch wird bestätigt sozusagen. Ja. Aber ich denke, dass letztendlich es geht darum, dass man angesichts dieser ganzen Spaltungen und Heterogenitäten der eigene Anspruch formuliert. Ja. Das heißt, sie fragt, was denke ich, bedeutet für mich, erfolgreich zu sein. Also wie kann ich formulieren die Kriterien des Gelungenseins dessen, was ich tue. Ja, da kann man sehr, sehr strategisch vorgehen und wirklich sich fragen, diese Kriterien, sind sie eher kommerziell, sind sie eher historisch, stehen in historischer Reihe, das heißt, gehören in heterogene Zeiten und Räume und so weiter. Und, ja, und dann kann man damit so bewusster.
Gibt es eigentlich Künstler, die gibt es eigentlich so wie für Manager, solche Manager-Trainer, irgendwie gibt es das eigentlich auch schon für Künstler, also
Coach.
Ja, so Coaches und so. Ich habe vorhin so eine Sendung gesehen und die war irgendwie ziemlich kurios und die Leute, die es gemacht haben, die waren absolut durchgeknallt. Also ich wäre sofort wieder aus dem Raum gestiefelt, da saßen tatsächlich Leute, die sich das angetan haben. Und ich frage mich, ob Künstler also auf sowas auch schon zurückgreifen.
Ich glaube schon.
Ja?
Ich glaube schon. Ich glaube, sie tun das ganz bestimmt. Vor allem die amerikanischen Künstler, ja, die überhaupt ein, also junge Generation, ja, die amerikanischen Künstler zum Beispiel, wenn man so unterrichtet, ich erinnere mich so Harvard, Yale, ja, und so. Die sind total desorientiert. Das ist sehr interessant. Viele arbeiten so im Stil des 17. und 18. Jahrhunderts, das sind die meisten, denke ich. Oder so eine weiche, so Fahrt nach Pollock, ja, so ein bisschen. Also ganz kuriose Geschichten. Und sie fragen sich wirklich, warum sie das sich selbst antun und der anderen. Weil sie haben diese Kunstgeschichte haben sie nicht. Das ist generell abgeschafft. Staatliche Strukturen funktionieren praktisch nicht. Ja. Kunst wird nicht subventioniert, also nicht bezahlt. Es wird nur subventioniert Programme für die, das ist der einzige, was amerikanische Gesetzgebung momentan erlaubt, weil alles andere ist Verzerrung der Machtverhältnisse. Ja. Das ist verboten, Kunst zu subventionieren oder sozusagen für den Staat zu intervenieren, weil das verzerrt sozusagen das reale Verhältnis. Das ist der Psychiatrie, das ist psychiatrische Behandlung mit Bildern und Kunstpraktik, alles anders. Und dann stehen die Leute, diese jungen Künstler einfach da und denken schon primär kommerziell in erster Linie und fragen sich, was wollen die Leute überhaupt sehen, was wollen sie kaufen, was könnte die Leute interessieren. Und dann schauen sie sich herum und es gibt ja ganz, ganz unterschiedliche Geschmäcker. Da sind die Leute, die zum Beispiel Nobus N gesehen haben oder so Bilderband und sie kaufen vielleicht für nicht so viel Geld etwas, was so aussieht und der andere noch anders. Und irgendwie gibt es einen flottierenden Markt und die Leute sind total verunsichert. Und dann, wenn jemand kommt, so ein Coach, ja, und sagt ihm, ja, schauen Sie, die Gesellschaft sieht so und so. Und so. Und die sind alle irgendwie innerlich zerstört, nervös, ja, sozusagen in Drogen, trinken. Und man muss ja früher aufstehen, ja, früh ins Bett gehen, ja, und regelmäßig essen und sich informieren und das lesen. Sie gehen schon hin zur psychologischen Beratung. Das ist generell, wenn man, was ist sozusagen der Ort der psychologischen Beratung? Das ist der kleine Unternehmen. Und wenn man Intellektueller und Künstler ist in diesem System, also Mannsystem gesehen, ist kleine Unternehmen. Ja, beschäftigt vielleicht sich selbst und zwei, drei Assistenten, die ein bisschen mehr Geld gemacht hat. So, also es sind typische kleine Unternehmen. Und hat auch bei ihm kleine Unternehmen Psychologie. Das heißt, er will zum Beispiel Leuten gefallen. Er fragt sich, wenn jemand kommt, wie soll ich mit ihm reden? Dass er nicht überfordert ist, dass er mich mag, dass er nicht gleich vor den Kopf gestoßen wird, aber gleichzeitig so, dass ich mich nicht unterwürfig fühle, dass ich einen gewissen Anstand bewahre und so. Also wie führe ich so ein Gespräch? Ja? Und da gibt es ja zum Beispiel sehr viele Kurse in Amerika, die so bieten, zum Beispiel erste Gespräche mit den Kunden, ja? So zur Selbstpräsentation, wie man die Marke macht, ja? Wie man mit Galeristen spricht, wie man mit Kunden spricht, mit den Saison spricht. Und die Leute besuchen diese Kurse. Genauso wie wenn man generell, ich weiß nicht, Geschirr macht oder was auch immer verkauft oder was auch immer man macht, also Elektrogeräte. Man muss das zum Beispiel den Kunden erklären, sodass es interessant wird, aber nicht zu lang, aber auch nicht zu wenig, dass er nicht das Gefühl hat, da ist ihm Aufmerksamkeit anzuwenden und der Künstler ist nicht verpflichtet. Ja, das würde mir zum Beispiel auch helfen. Ja. Ich weiß, dass ich ab und zu entweder beginne zu lang zu erklären oder bin in schlechter Stimmung und bin zu arrogant und sage überhaupt nichts. Da muss man sich eben antrainieren, die Fähigkeit in jeder Stimmung und in jeder Gelegenheit immer sozusagen ausgeglichen zu vorkommen und nett zu sein, nicht überfordern. Nicht so lange.
Ich glaube, in keiner Zeit war das Angebot größer, sowas zu lernen. Das ist mir irgendwie Sorge, die ich nicht lebe, ist ja irgendwie seit 5 Jahren oder so auf Platz irgendwo in der Bestsellerliste vom Spiegel oder so.
Ja, genau. Ja gut, aber das ist so eine trockene Lektüre und man
sagt... Ja, aber ich meine, das ist ja nur ein Symptom, es gibt ja Kurse ohne
Ende. Ja, es gibt ja Kurse.
Von der Volkshochschule bis zum Manager, 20.000 Euro Seminar, ist nicht für jeden was dabei.
Ja, aber...
Jeder Hausfrau darf sich heutzutage vermarkten und frei reden.
Ja, klar. Aber die Künstler leben in Europa nach wie vor im Bewusstsein, dass es nicht angeht. Ja. Schauen Sie, die Künstler, die erfolgreich sind auch in Deutschland, in Australien, in Deutschland. Sie sind meistens sehr, sehr unhöflich, sehr barsch, sehr arrogant und sehr nervös, immer beleidigend, immer konfrontativ, immer negativ, immer depressiv und so. Nehmen Sie alle, ja? Ich meine, die ganze Düsseldorfer Szene und so weiter, hassen immer sich gegeneinander und so. Und hassen auch die Kunden. Warum? Weil sie das Gefühl haben, sie haben letztendlich nicht mit Menschen zu tun, sondern mit der Situation. Sie haben sozusagen ein gewisses Gefühl, dass die Museen, die Galerien, vor allem die Kunsthallen und so weiter, müssen ihnen ihre Räume geben, weil sie wichtig sind. Ja, so. Und schon amerikanische Künstler hat dieses Gefühl nicht wichtig, aber in welchem Sinne? Meine kunsthistorisch, aber ich habe nichts davon gehört. Also mir zum Beispiel persönlich gefällt, dass das machen nicht so besonders und sie gefallen dann noch weniger. Ja, so, und dann, damit ist die Sache erledigt. Ich meine, die Künstler sind hier in Europa immer noch relativ arrogant, weil sie ein bisschen im Namen des Staates auftreten. Ja? Sie sind so arrogant wie die Beamten eigentlich. Sie repräsentieren irgendetwas, zum Beispiel Kunstgeschichte. Aber man kann sich eine lange Vorstellung, wie sie sich für Jahre repräsentieren und das, was
sie
machen.
Sie haben ja mal in einem Zeitinterview gesagt, dass Malevich ja im Prinzip einer der besten Marketingstrategen war, weil er was verkauft hat, was eigentlich kein Mensch braucht. Ist das eigentlich, das stößt ja doch eigentlich eher auf Empörung, oder? Also wenn man sagt, Malevich war jetzt Marketing, ein guter Marketingstratege, weil es gibt da irgendwie noch immer diesen Mythos in Europa, dass eben, man darf nicht Marketing betreiben, diese Kunst, die muss irgendwie wirken von allein, man darf sich da nicht irgendwie engagieren, das ist dass man das verkauft oder so.
Also, es war so, aber es wandelt sich, denke ich. Also als ich dieses Interview gegeben habe, es wandelt sich ziemlich. Das war, glaube ich, vor 3 Jahren, 4 Jahren. Aber jetzt, ich würde sagen, in den letzten 2, 3 Jahren, hat sich die Stimmung, gerade in Deutschland, ja, hat sich die Stimmung, denke ich, sehr geändert. Ja. Das hat objektive Gründe, weil die Subvention geht total nach unten, gerade wenn man diese Rheingebiet nimmt und so weiter. Die Museen und so weiter, die kriegen überhaupt keinen Zuschuss mehr, sie können nichts mehr kaufen. Das heißt, es sind auch Stiftungen der privaten Sammler vollständig angewiesen. Und dann zentrale Figur wird wieder private Käufer, ja, private Sammler. Das ist das eine. Also im Kunstbetrieb jetzt real gesehen. Auf der anderen Seite, wir haben sozusagen einen gewissen Wandel des demokratischen Diskurses in Deutschland, ja, in den letzten Jahrzehnten. Denn lange Zeit demokratisch zu sein, hatte bedeutet, gegen den Markt zu sein. Bedeutet jetzt demokratisch zu sein, für den Markt zu sein. Man assoziiert weitgehend Bürger mit dem Konsumenten, inklusive Konsumentenpartei. Und wenn man schon jetzt die Kunst kritisiert, dann ist das natürlich eine andere Perspektive. Dass es der Marketing geht für wenige. Ja, also die Künstler macht für wenige, mit wenig Marketing. Und das ist undemokratisch. Ja, man muss ja in eine andere Richtung gehen. Man muss ja demokratisch die große Masse verkaufen. Ja.
Und du hast ja auch hier an der Schule die besten, also nicht die besten, aber schon ganz gute Beispiele dafür. Irgendwie in dem Saub, irgendwie der Manager, der Kiesling, funktioniert nur so. Also ich meine, das Einzige, was der zu tun hat, ist praktisch den Leuten einzutrichtern, wie die richtige Strategie ist, wie man die richtigen Formulare ausfüllt und sozusagen sich verbreitet und ich weiß nicht, also das verwundert dich das? Also,
nö, mich verwundert halt bloß eben, wie Sie sagten, eben dieser Unterschied, dass eben einige Künstler da ganz gut konform gehen und eben wollen lernen, sich zu vermarkten. Und es ist aber immer noch so dieses wie so ein Geist, irgendwie dieses, der Künstler muss leiden und unverstanden bleiben und darf nicht irgendwie.
Das ändert sich mit der Zeit. Ich glaube, das war schon, ja, das ist schon richtig. Aber das ändert sich. Zumal, ich muss sagen, ich weiß nicht, ob ich es erzählt habe, die das hat mich schon beeindruckt in dem Sinne, in dieser Diskussion. Rein praktische, ja, so was pragmatische geht. Ich war in einer Diskussion mit einem jungen Menschen, ich vergesse immer, wie der heißt, oder das ist auch nicht so jung, aber relativ mit mir. Also jung weiß ich. Ja, so ziemlich. Und er leitet jetzt diese Arts-Elektronik-Dienst. Und er hat immer gesagt, Kunst ist nur Ware und muss nur Ware sein. Man muss sozusagen Kunstsystem auflösen. Man muss über den Tellerrand hinausgehen. Man muss sozusagen in die demokratische Öffentlichkeit gehen. Man muss sich, dass mit Konsumentenöffentlichkeit völlig gleichgesetzt wird. Das ist eine wirklich interessante Entwicklung. Man muss wirklich das tun, was der Massen der Leute gefällt und so weiter und so fort. In den Markt, in der realen Flüsse sozusagen der Gesellschaft des Kapitals und die Netze und so weiter. Na gut, er ist ein Beamter des österreichischen Staates. Das heißt, voll vom Staat bezahlt. Niemand hat auf dem Markt was gemacht. Und der ganze Arts Elektroniker ist von A bis Z zu 100% von österreichischer Staat und einigen Gesellschaften, die sich verpflichtet fühlen, sozusagen aus österreichischer Staat zu bezahlen. Und das ist interessant, diese Entwicklung. Ja? Wir hatten in den 60er, 70er Jahren Staatsbeamte hier im Westen, die für den Kommunismus waren. Ja? Sie haben zwar Gehalt bekommen vom Staat, aber sie predigten dann sozusagen den Kommunismus. Und das war noch logisch. Der Kommunismus ist nichts anderes als die Stärkung des Staates. Also das war zumindest in dem Sinne logisch. Diese sind genauso hundertprozentig zu funktionieren, haben mit Macht überhaupt nichts zu tun und würden eine Macht auch nicht überleben. Ich sehe schon den Mann, der kann sich nicht, der hat kein Charisma, der kann kein Charme, der hat kein Personality, der kann zu einem Star nicht werden. Und wenn man ihm schon was sagt, dann ist er schon fertig. Ja. Ich meine, der kann überhaupt in der Breite nicht bestehen. Aber er leitet ein total subventioniertes Unternehmen. Alles sozusagen staatlich abgesichert. Seine Ideologie ist aber eine marktwirtschaftliche und einzelstaatliche. Und er sozusagen bekommt sein Geld, um aufzurufen vom Kunstsystem, um aufzurufen die Auflösung, auszurufen die Auflösung dieses Kunstsystems. Ja. Alles eine typische Geschichte. Wir haben.
Aber es ist eher so, wie er sich das vorstellt. Aber es ist ja gar nicht so.
Na eben.
Das ist eine schlechte Idee davon.
Ja, es ist so, dass man auch noch dazu sagen muss, dass diese ganze machtbeschaffende Geschichte und so weiter ist ja auch zum großen Teil Ideologie. Und zwar eine modische Ideologie. Es alles durch die Marktwirtschaft und Konsum und so weiter zu erklären. Und das kommt ja mehr und mehr. Also dieses Paradigma mit Leitner-Künstler geht ja zurück, das kommt mir an. Wenn man das liest, man merkt, dass es zu 90% reine Ideologie. Da schreiben auch wiederum Professoren, die beim Staat angestellt sind. Irgendwie die staatlichen Museen und Kunsthallen organisieren jetzt reihenweise Ausstellungen Kunst als Dienstleistung, Kunst als Werbung, Kunst und Werbung, Kunst und Marketing und so weiter und so fort und werden genauso vom Staat bezahlt wie immer. Ich meine, es gibt auch dabei eine große sozusagen Diskrepanz zwischen realer Praxis dieser Leute und die Ideologie. Die Ideologie scheint realistisch zu sein. Marktwirtschaftlich, reale Leben. Ja, so. Aber de facto leben die Leute völlig anders. Ja. Vielleicht antizipieren sie die Auflösung dieser staatlichen Institutionen, aber ich bin mir nicht sicher. Es gibt auch eine Dimension der Mode. Das ist einfach auch eine modische Erklärung. Da hat auch Wolfgang Ulrich, ja, Sie waren wahrscheinlich damals, hat auch gesagt, da war seine Rede war nicht so gut aufgebaut, ja, irgendwie war es eine ganz schlechte Folge. Was mir völlig unplausibel zu sein schien, gerade, das ist der Vergleich zwischen Kunst und Liebe. Er hat, glaube ich, über die Liebe zu wenig gelesen.
Ja, damals Liebe einfach dann gleich irgendwie. Also er hätte sich gar nicht verändert, der Begriff. Und
ja,
der
Begriff hätte sich immer weiter verändert. Ja, das hat gesagt, der Begriff Kunst hat sich weiter verändert, aber der Begriff Liebe nicht. Und das war sozusagen so eine, da hat weder Sat und Sacher Masoch noch wahrscheinlich der Katharin M. oder was auch immer gelesen. Also was schon sich gewandelt hat, das ist der Begriff der Sexualität und Liebe schon auf jeden Fall. Aber das ist das einfach vorbeigegangen. Und er meinte nur sozusagen, dass der Begriff Kunst sich verändert hat. Allerdings die Tatsache, dass da eine gewisse Ökonomisierung des Diskurses, dass die Ökonomisierung des Diskurses viel weiter schreitet und sozusagen viel energischer betrieben wird, als die Ökonomisierung der Kunst de facto. Das, obwohl er das nicht so formuliert hat, ja. Aber wenn man das so irgendwie reformuliert, stimmt das schon. Das ist sozusagen ein ideologisches Überangebot auch an marktwirtschaftliche Überlegungen.
Ich habe nur noch eine Frage, wie würde denn so ein Museum der Popkultur aussehen? Also ich meine zum Beispiel...
Der Popkultur?
Ja, also wie Sie vorhin meinten, also dass sozusagen Strie sein könnte, auch irgendwie von solchen Leuten wie Madonna, also später in so einem Archiv auch zu landen. Aber wie also was könnte man da archivieren?
Es gibt ja schon so, ich glaube, es gibt ein Museum für ich glaube in Seattle, keine Ahnung, so für Rockmusik, glaube ich, gibt es so ein
Museum. Also da werden Gitarren gesammelt von
ja,
also das, was praktisch ja, massenmäßig sozusagen, also CDs ja bestimmt nicht, sondern dann Kleidung, also Mode irgendwie so wahrscheinlich, oder? Also, was soll das sonst sein?
Ich würde sagen, dass die...
Doch, schon so eine Wand, also wo dann einfach... Diese Wandelbarkeit, also diese...
Naja, nicht unbedingt so. Das wird ein bisschen ethnografisch abgezogen, ja. Das ist so wie ethnografisches Museum. Aber ich denke, das kann sich ändern. Wenn man jetzt sieht, wie man die Installationen macht, zum Beispiel in der letzten Dokumente, sind tatsächlich alle dokumentarische Installationen, ja. Das heißt, die Kunst selbst von sich entwickelt in die Richtung des Versuchs, eine Installation zu schaffen, die irgendetwas dokumentiert. Das merkt man sehr, sehr deutlich. Einige sind besser gelungen, andere sind weniger gelungen, aber die Tendenz ist, und sozusagen das Ziel ist, fast bei allen, da geht in diese Richtung. Da sehe ich die Möglichkeit zum Beispiel, die entstehen, um die dann diesen Leuten die Möglichkeit geben, sich selbst zu dokumentieren oder jemanden damit zu beauftragen, sie zu dokumentieren. Das heißt, eine Installation letztendlich, eine künstlerische Installation, die sie entweder selbst schaffen oder jemanden damit beauftragen, die sozusagen ihre fragmentarische Existenz oder was auch immer, diese Masken, ja, irgendwie, diese Masken der Existenz irgendwie dokumentiert. Inwieweit das wirklich plausibel und möglich ist, das ist jetzt eine zweite Frage. Aber ich sehe zum Beispiel zunehmende Entwicklung in Richtung dokumentierende und dokumentarische Installation. Und ist sie entwickelt, dann ist schon ein gewisser Raum da.
Wobei natürlich eine Rollenretrospektive in Ansätzen die Sache schon erfüllt.
Ja.
In Ansätzen.
In Ansätzen schon. In Ansätzen schon. Ja, ja. Ja, ja, das ist klar. Das ist klar. Ja, das ist schon. Aber man weiß ja nicht, wie zum Beispiel, es gibt großes Potenzial, wenn man die Hollywood-Studios zum Beispiel Programme sieht. Ja, also es gibt diese touristische Programme Hollywood-Studios. Na gut, sie sind sehr aufwendig. Ja, das kann man in einem regulären Museum nicht machen. Allerdings ist es ziemlich... Ja, es ist ziemlich, haben Sie gesehen, ziemlich beeindruckend, ja, diese riesigen Installationen, ganze Städte und so, und dann bestimmte Szenen aus den Filmen werden in regelmäßigen Abständen live wieder aufgeführt und so weiter. Ich war echt beeindruckt, muss man sagen, ja, das ist auch zum Teil ziemlich perfekt gemacht. Vor allem hat mir gefallen, das ist überhaupt einer meiner Lieblingsfilme, das ist Conan the Barbarian. Das ist sowieso ein genialer Film, habe mehrmals gesehen. Und auch man muss sagen, dass unter allen diesen Vorführungen ist mir am besten Conan war genial, die da waren. Und überhaupt das ganze, diese ganze irgendwelche Drähte oder sowas jetzt da oben, ja, unter der Decke, das war total spannend. Das ist irgendwie. Also ich denke, dass man muss sozusagen die Möglichkeit finden, so zwischen so einer kinematografischen Dokumentation oder Kunstdokumentationssynthese zu finden, das heißt praktisch eine Kunstform zu finden, die ist noch nicht da, eine Kunstform zu finden, die fähig wäre, die strukturiert genug wäre, gleichzeitig aber wandelbar und flexibel genug wäre, so etwas wie ein Tafelbefehl. Mit anderen Mitteln, das imstande wäre, so sowas zu dokumentieren und sagen, aha, das war der Merlin, das war der Madonna. Und dann fragt man sich, wer kommt hier? wer bekommt das Recht auf eine solche Repräsentation? Und dann bildet sich sofort ein Kanon. Ja. Man sagt, ah ja, das ist so ein Beitrag. Und die, naja, die ist mal so, also vielleicht wenn wir ein bisschen Geld haben, machen wir sie auch was, aber zumindest einmal nicht. Ja. Und da bildet sich dieser Kanon beinahe automatisch. Das wird, da braucht man sogar keine Instanz, Historiker oder so weiter, die das machen würde, sondern es wird sich schon von sich ausbilden. Durch die Bereitschaft, der Künstler, die Bereitschaft der Ausstellungsmacher, eben sich mit dieser Figur nicht anders auseinanderzusetzen, sondern immer mehr mit der Zeit, wird es klar, mit wem will man arbeiten und mit wem will man nicht arbeiten. Ja, und so bildet sich diese Kanon. Das ist genauso wie Heroenbilder, Helden, Bilder, von denen wir die ganze Zeit gesprochen haben. Ja. Früher. Letztendlich müssen wir sehen, wie es gelaufen ist. Ja. Wenn man kommentiert, habe ich mal gelesen, ja, um meinen Horizont zu erweitern. Ja. Es gibt so generelle Beschreibungen aller sozusagen mythischen Geschichten. Das war aus Griechenland, sozusagen. Alles, was irgendwann mit irgendwem unter irgendwelchen Umständen passiert ist, ja, so eine riesige Band. Ja. Ja. Und wenn man ein bisschen durchschaut und sieht, das sind einige sehr interessante Geschichten. Aber sie sind nicht im Kanon, weil die Tragödienschreiber haben sich nicht dafür interessiert. Ja. Sie haben sozusagen bestimmte Figuren herausgegriffen, zwei, drei Tragödien darüber geschrieben und eine Geschichte der Auseinandersetzung mit Agamemnon oder Clytemnestra und alles und so weiter begründet und plötzlich dann mit Ödipus und plötzlich das mit dem und plötzlich das mit jenem und andere Geschichten, die vielleicht auch durchaus interessant wären. Ja. Und so, man hat gesagt, das ist nicht der richtige Stoff, irgendwie waren sie nicht, ja, es ist nicht so, dass jemand einem zu suchen ja, ausgeübt hat. Also, aber die Attraktivität fehlt oder Wille fehlt und sie sind dann vergessen. Ja. Und so passiert das auch, denke ich, mit diesen Stars. Ja, irgendwie, wenn sich diese Praxis entwickelt, wird sozusagen praktisch quasi intuitiv so eine Auswahl getroffen. Aber ich finde diese Entwicklung ist plausibel, dass irgendwann im Kanon dieses Stars entsteht. Ja. Man sieht schon, ja, das ist der Kult um Marlene Dietrich und so. Und andere wieder nicht. Ja. Also, das naja, ich sehe das allgemeine müde Zufriedenheit oder zufriedene Müdigkeit. Und so denke ich, wir gehen jetzt auseinander. Montag treffen wir uns nicht. Wie ist der Beitrag?